Einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Hey, und ich bin richtig begeistert von unserer Worship-Band, weil gestern Abend war es so, dass wir eigentlich noch keinen Sänger und keine Sängerin hatten. Und Marius und Lea haben sich spontan bereit erklärt, waren dann heute Morgen ziemlich bald hier und sind mit eingestiegen. So richtig, richtig gut. Ich freue mich, dass ihr heute Morgen da seid, wenn du am Livestream dabei bist, wenn ihr am Livestream dabei seid, hey, herzliches Willkommen an euch. Wenn du die Predigt unter der Woche im Predigt-Podcast anhörst, dann auch dir ein herzliches Hallo und euch anderen natürlich sowieso ein herzliches Hallo. Stell dir vor, das, was dich gerade am meisten überwältigt, ist nicht dein Problem, sondern Gottes Einladung. Und die Frage, die sich an diese vielleicht provokante Aussage anschließt, ist: Traust du Gott wirklich zu, aus genau dieser Überwältigung was Gutes zu machen? Oder glaubst du das nur für andere? Für die Person neben dir, für die Person vor dir, vielleicht für die Person, die dir im Alltag begegnen. Du glaubst für alle, aber für dich persönlich glaubst du es irgendwie nicht. Denken wir nicht automatisch, wenn es um Überwältigung geht, Überwältigung gleich irgendwas läuft doch bei mir schief. Chaos in meinem Leben, hey, da regiert irgendwie der Fehler in meinem Leben. Überforderung setzen wir irgendwie gleich mit Schwäche. Aber was, wenn deine Überwältigung der Ort ist, an dem Gott dir heute Morgen begegnen möchte? Und ich habe mir gedacht, zu Beginn, lasst uns unseren Überwältigung doch mal in die Augen schauen. Lasst uns mal beim Namen nennen. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen durch die Reihen gehen und mir den einen oder anderen oder die ein oder andere rauspicken und mal fragen, was sind denn eure Überwältigungen? So, ich merke schon, keiner schaut mich mehr an. Die Blicke gehen nach links, gehen nach rechts, gehen zum Boden. Der Puls steigt und ich darf euch sagen, ihr dürft euch entspannen. Wir machen das, aber wir machen es auf eine andere Art und Weise. Ihr dürft euer Handy rausholen. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Und hinter mir seht ihr gleich einen QR-Code. Den könnt ihr entweder abscannen oder ihr gebt die Webadresse ein und landet dann auf einer Homepage. Und dann müsst ihr diesen Code eingeben. Daran hat es vorher kurz mal gescheitert. Dann landet ihr bei der Umfrage. Und ich habe euch zwei Fragen, habe ich euch mitgebracht. Wir warten mal noch kurz. Klappt es bei den meisten? Ansonsten fragt dein Nachbar, deine Nachbarin. Geht? Im Moment findet keine Abstimmung statt. Dann, das hatten wir vorher auch. Normalerweise müsste es dann mit dem Code klappen.
Jetzt?
Gut. Sehr gut. Die erste Frage, die ich euch mitgebracht habe: Wie chaotisch fühlt sich dein Leben gerade an? Und ihr habt drei Antwortmöglichkeiten. Alles ganz entspannt und easy. Weihnachtsfilmniveau. Hängt immer davon ab, was für einen Weihnachtsfilm man schaut natürlich. Favorit im Pastoralteam ist Stirb langsam, falls es euch interessiert. Ist ein Weihnachtsfilm, spielt an Weihnachten. Das zweite ist, bisschen stressig, aber geht noch. Und das dritte wäre, Hilfe, ich wandere aus, ohne WLAN, ohne Internet und am besten ohne Menschen. Okay, also entspannt und easy scheint es niemandem zu geben. Das zweite ist die neutrale Antwort. Stressig ist schon, aber es geht immer noch. Und ein paar sind auch dabei, immerhin 6 Stück, die sagen, nee, heute Morgen hier ist noch okay, aber dann bin ich weg. Dann gehen wir mal zur zweiten Frage. Eure Stressfaktoren. Was ist in deinem Advent dein größter Stressfaktor? Sind's Geschenke und Finanzen? Ist die Familie, sind es Erwartungen, ist die Arbeit, Schule, Studium, meistens zum Jahresende hin ist es dann nochmal besonders stressig, vielleicht sogar Einsamkeit, Kirche, Ehrenamt, vielleicht sonstige ehrenamtliche Dienste. Okay, zum Jahresende ballt sich natürlich im Geschäft alles, aber auch Familie, Erwartungen, bisschen vorne dabei. So Weihnachten, das Fest der ungefragten Erziehungstipps am Esstisch. Okay, also super, dass ihr teilgenommen habt. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir können sagen, jeder hat so seinen Stressfaktor im Advent. Und schauen wir mal, was Gott heute Morgen uns sagen möchte. Es gibt so Tage, vielleicht kennst du die, du wachst morgens auf und nimmst irgendwann dein Handy zur Hand und schaust auf deine ersten WhatsApp-Nachrichten, auf deine ersten E-Mails, auf deine ersten SMS, wenn das noch jemand bekommt, oder deine iMessages, je nachdem, wie du Nachrichten empfängst. Und du denkst dir innerlich, okay, heute wird definitiv alles, aber es wird kein Spaziergang. Oder die Woche wird kein Spaziergang. Deine To-Do-Liste ist voll, Termine drücken dich, irgendjemand wartet immer auf eine Antwort von dir. Und vielleicht bist du gefühlt seit Wochen in so einem Hamsterrad gefangen, aus dem du nicht rauskommst. Und dann kommt die Weihnachtszeit noch obendrauf. Und Weihnachten offiziell ja die besinnliche Zeit, die schönste Zeit des Jahres. Und in der Werbung, das sieht immer alles so entspannt aus, oder? Kerzenlicht, lächelnde Familien, perfekt dekorierte Wohnzimmer. Einfach happy clappy, oder? In echt sieht es aber oft eher so aus. Noch ein Geschenk, das falsche Geschenk. Noch die Feier. Noch ein Konflikt, der an den Weihnachtstagen hochkommt. Oder die Sorge davor, dass ein Konflikt an den Weihnachtstagen hochkommen könnte. Und mittendrin sitzen wir hier heute Morgen und reden über Freude. Joy to your world. Freude mitten in deiner Welt. Und heute mit dem dritten Teil, wenn das Leben dich überwältigt. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ganz ehrlich, meine Welt aktuell fühlt sich gerade alles andere als freudig an. Mein Leben ist eher Chaos und Überwältigung als Joy. Und oft fühlt sich unser Alltag, unsere Sorgen, unsere Ängste doch eher nach Sturm an als nach stiller Nacht, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich kenne das zumindest aus meinem Leben. Ich vermute mal, dass es euch ähnlich geht. Und was nach außen sehr geordnet wirkt, fühlt sich innerlich doch häufig bei uns ganz anders an. Manche von uns sind müde von den letzten Monaten. Manche tragen eine Enttäuschung mit sich herum, die sie vielleicht noch niemandem wirklich erzählt haben oder gesagt haben. Manche leben äußerlich ganz normal, aber innerlich mit einer dauerhaften Grundanspannung. Manche wissen, da ist ein Thema in meinem Leben, das ich vor mir herschiebe. Eine Entscheidung, die ich nicht treffe, eine Baustelle, die ich ignoriere. Und dann kommt häufig noch die Nachrichten dieser Welt dazu. Zukunftsfragen, Ängste, Krisen, Kriege, alles, was wir tagtäglich lesen und hören. Unsere persönliche Welt ist laut und die Welt um uns herum ist auch laut. Und unser Herz ist voll, ist am Limit. Und Freude fühlt sich dann doch manchmal an wie ein richtig seltener Gast. Und dann kann es sein, kenne ich aus meinem Leben, dass man dann anfängt zu denken, hey, wenn ich mich nicht freuen kann, wenn ich keine Freude verspüre, dann stimmt doch irgendwas mit mir nicht. Dann stimmt doch irgendwas mit meinem Leben nicht. Oder noch krasser gedacht, dann stimmt irgendwas mit meinem Glauben nicht. Ich bin überzeugt, Gott sieht es ganz anders. In dieses echte, ganz normale, oft ziemlich chaotische und überwältigende Leben hinein, möchte Gott dir und mir heute begegnen und uns in diesem Spannungsfeld eine Zusage geben. In deiner Überwältigung trägt dich meine Freude, wenn du mir vertraust. Nicht als Druck, nicht als Aufforderung, sondern als Einladung, ihm mitten im Chaos, mitten in der Überwältigung zu vertrauen. Und in unsere persönliche, in deine und meine Überwältigung finden wir in der Weihnachtsgeschichte eine Person, die auch einen Moment der Überwältigung erlebt hat. Kein Star, kein Held, keine Heldin, sondern eher eine Person aus der zweiten Reihe, die viele übersehen und der oft übersehen, jetzt habe ich das Geschlecht schon genannt, mischt. Ich wollte euch nämlich raten lassen, aber ich lasse euch trotzdem raten. Und diese Person zeigt uns, wie Vertrauen und daraus resultierend Gehorsam inmitten von Überwältigung aussehen kann. Habt ihr eine Idee, um wen es heute gehen soll? Hm? Josef. Sehr gut, richtig. Wir schauen uns heute Josef an. Gehen wir hinein in die Weihnachtsgeschichte. Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 18. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir hören doch an Weihnachten viel über die Weisen aus dem Morgenland. Wir hören viel über Maria, wir hören viel über Josef, wir hören auch viel über die Hirten, aber über Josef hören wir nicht so oft und hören wir nicht so viel. Über ihn wird kaum gesprochen und doch ist Josef eine der faszinierendsten Personen in der ganzen Weihnachtsgeschichte. Und warum das so ist, wollen wir uns anschauen. Was wissen wir über ihn? Eigentlich gar nicht so viel. Er war Zimmermann, er war gerecht und treu, so beschreibt ihn uns die Bibel. Er war ein Nachkomme Davids und er war Marias Ehemann und der irdische Vater von Jesus. Das war's fast schon. Aber das, was wir über ihn wissen, reicht, um uns ein großes Bild aufzumalen. Manchmal öffnet ein einziger Schritt des Vertrauens und des Gehorsams den Weg, auf dem Gott Geschichte schreibt. Manchmal öffnet ein einziger Schritt des Vertrauens und Gehorsams den Weg, auf dem Gott Geschichte schreibt. Josef taucht in der Bibel nur kurz auf. Das letzte Mal wird er erwähnt, als Jesus ungefähr 12 Jahre alt ist. Danach verschwindet er aus der Geschichte. Und wahrscheinlich, davon gehen viele Theologen aus, ist er früh gestorben, weil als Jesus gekreuzigt wird und am Kreuz hängt, übergibt er seine Mutter Maria dem Jünger Johannes. Und das wäre kaum notwendig gewesen, wenn Josef zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hätte. Josef war also vermutlich schon lange tot, als Jesus seinen Dienst beginnt. Aber in dieser kurzen Zeit, wo wir ihn sehen, wo wir etwas über ihn erfahren, zeigt er uns was bis heute nachhalt. Zurück zum Anfang der Geschichte. Josef ist mit Maria verlobt. Und in der damaligen jüdischen Kultur war eine Verlobung viel mehr als ein Versprechen. Die Verlobung war rechtlich so verbindlich, fast wie eine Ehe. Du konntest eine Verlobung nicht einfach auflösen. Du hast auch dazu eine offizielle Scheidung gebraucht. Und in diesem Moment, in diesem wir sind verlobt, wir richten unser Leben gemeinsam aus, wir werden heiraten und das Leben zusammen verbringen, passiert das Unfassbare. Maria ist schwanger. Und Josef weiß nur eins. Ich war es nicht. Nicht von mir. Und können wir uns vorstellen, was das für Josef bedeutet haben muss? Scham, Schmerz, Enttäuschung. Die Frau, mit der er sein Leben verbringen möchte, die er von ganzem Herzen liebt, scheint ihn betrogen zu haben. Und nicht nur das, in dieser Kultur damals war das mehr als ein privates Drama. Es galt schon als Ehebruch. Es war eine Katastrophe im Persönlichen. Und nicht nur im Privaten, sondern auch öffentlich. Für viele sichtbar, zur Schau gestellt. Und Josef hätte nach dem Gesetze nach Maria anzeigen lassen können. Und dem Gesetze nach hätte Maria sogar gesteinigt werden dürfen. Aber Josef reagiert anders. Matthäus 1, Vers 19. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Josef will Maria nicht bloßstellen, er will Maria schützen. Und er beschließt sich still von Maria zu trennen, leise, würdevoll, ohne irgendeinen Anflug von Rache. Josef, ein Mann mit aufrechter Gesinnung, wie ihn uns die Bibel beschreibt, gerechter Mann mitten in einem gebrochenen Herzen. Wenn wir von Überwältigung sprechen in unserem Leben, innerlich und äußerlich, Herr Josef war mittendrin. Der war mittendrin in der Überwältigung. Und in seiner Überwältigung, in diesem Moment, greift Gott ein. Vers 20. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und ich liebe die Stelle. Gott sagt nicht, Herr Josef, stell dich doch nicht an, reiß dich mal zusammen, wo ist eigentlich das Problem? Sondern Gott spricht und sagt und lässt durch den Engel sagen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Oder als deine Frau zu dir zu nehmen. Bevor Gott Josef eine Anweisung gibt, spricht er ihm erstmal was zu. Und bevor Josef die Gelegenheit hat zu antworten, schenkt Gott ihm Trost. Daraufhin erklärt der Engel des Herrn, was genau passieren wird oder was so im Ansatz passieren wird, wer das Kind sein wird, was das Kind Jesus machen wird. Und dann lesen wir in Vers 24 die Reaktion von Josef. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Das ist alles. Keine großen Worte, kein Drama, kein Widerstand. So nach dem Motto, Gott, das kann ich doch so nicht machen. Das, ich stehe ja trotzdem irgendwie blöd da jetzt. Er folgt der Weisung Gottes. Ganz einfacher Gehorsam. Und er beweist damit, man muss nicht komplett alles verstehen, um Gottes Weisung zu vertrauen und zu folgen. Weil ich glaube, wenn Josef alles schon gewusst hätte und verstanden hätte, was auf diesem Weg auf ihn zukommt, wenn ich an Josefs Stelle gewesen wäre, ich hätte Adler gemacht. Ganz im Ernst, Josef hatte keine Ahnung, was auf ihn zukommen würde. Er wusste nicht, dass sie später wegen der Volkszählung knapp 150 Kilometer nach Bethlehem reisen mussten mit einer hochschwangeren Frau. Er wusste nicht, dass sie nirgendwo eine Unterkunft finden würden und letztlich in, also Stall klingt für uns mittlerweile sehr romantisch, aber so romantisch war der Ort nicht, wo Jesus auf die Welt kam. Er wusste nicht, dass König Herodes versuchen würde, alle kleinen Jungen töten zu lassen und sie relativ schnell nach der Geburt nach Ägypten fliehen mussten. Und er wusste auch nicht, dass er eines Tages den Sohn Gottes aufziehen würde mit all der Verantwortung, die das mit sich bringt. Also, ein eigenes Kind aufzuziehen ist schon eine Hausnummer. Er wusste nichts davon, aber er tat das, was er tun konnte. Er vertraute der Stimme Gottes und gehorchte. Und hier finden wir einen Zusammenhang oder eine Linie, die sich uns öffnet, die sich durch die ganze Bibel zieht. Vertrauen, Gehorsam und Freude. Vertrauen, Gehorsam und Freude. Und bevor wir jetzt innerlich zusammenzucken beim Wort Gehorsam, was durchaus passieren kann, möchte ich euch kurz in was hineinnehmen. Und zwar große Glücksstudien, also keine Studien, die jetzt irgendwie glücklich gemacht sind, sondern die das Thema Glück beleuchten. Ja? Da gibt es einmal zum Beispiel den World Happiness Report, zeigen, dass Menschen mehr Freude und innere Stabilität erleben, wenn sie jemandem oder etwas vertrauen können. Und die aktuelle Verhaltensforschung, etwa aus dem Nature Human Behavior Journal, sagt, Menschen folgen wegen oft dann, wenn sie innerlich überzeugt sind und Vertrauen haben, nicht weil sie müssen, sondern weil es Sinn macht. Und so ähnlich versteht die Bibel auch Gehorsam. Nicht als Pflichtübung, sondern als gelebtes Vertrauen. Und dort beginnt Freude zu wachsen. Vertrauen, Gehorsam, Freude. Sind wir doch mal ehrlich. Vertrauen und Freude finden wir alle gut. Wer ist für Vertrauen, wer ist für Freude? Ah, da gehen die Hände hoch. Sehr gut, das ist, geht mir genauso. Vertrauen, Freude, Haken hin, richtig gut. Aber Gehorsam. Gehorsam klingt doch viel eher nach Zimmer aufräumen, aber jetzt mach das, lass das, mach dies, mach das. Gehorsam ist für viele von uns immer noch dieser Ton, und das ist bis ins Erwachsenenalter so, immer noch dieser Ton aus der Kindheit, wo wir wie folgt darauf antworten. Kein Bock. Wenn wir ehrlich sind, mögen wir das Wort Gehorsam ungefähr so gern wie, müsste kommen, so. Und auch das fängt schon in Kindheitstagen an. Wenn ich langsamer mit dem Auto durch den Ort fahre, kommt von hinten die Stimme, Papa, fahr mal schneller. Dann kannst du das erklären, hilft trotzdem nichts. Heute, genau vor 2 Wochen, 11 Uhr Sonntagnachmittags, Almersbach, 30er-Zone, 50 Euro hat es gekostet. Wir feiern doch eher Selbstbestimmung als Glauben. Sätze wie, ich mache mein Ding. Hauptsache, es fühlt sich für mich gut an. Hör auf dein Herz. Lass dir nichts sagen. Klingt doch in unseren Ohren viel besser. Also zumindest geht es mir so. Gehorsam klingt doch nach eingeschränkt, nach kontrolliert, nach kleingemacht. Und innerlich rebelliert so viel in uns, wenn wir das Wort Gehorsam hören. Und wenn wir das Wort Gehorsam in der Kirche hören, dann erst recht. Wir denken dabei an Kontrolle. Für Jesus gehören aber Gehorsam und Vertrauen untrennbar mit Freude und Liebe zusammen. Jesus selbst verbindet einmal Gehorsam und Freude. Johannes 15, 10, Verse 10 und 11. Sagt er zu seinen Jüngern und somit auch zu uns, wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt, ja, eure Freude soll vollkommen sein. Jesus sagt nicht, gehorcht mir, damit ich euch mehr liebe, sondern er sagt, wenn ihr mir gehorcht und wenn ihr auf meine Weisungen hört, bleibt ihr in meiner Liebe. Und deshalb wird meine Freude in euch sein. Mit anderen Worten, Gehorsam raubt dir und mir keine Freude. Gehorsam hält dich und mich in dem Raum, in dem Freude wachsen kann. Und Josef hält sich an Gottes Reden, an seine Weisung und bleibt damit in dem Platz, wo Gott seine Geschichte der Freude schreiben möchte. Und durch die ganze Bibel begegnet uns dieser Zusammenhang Vertrauen, Gehorsam und Freude. David bringt es in den Psalmen, in zwei Psalmen mal so auf den Punkt. Wie freue ich mich an deinen Geboten, die ich so sehr liebe. Psalm 119, Vers 47. Oder Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Josef wählt Gottes Weg. Und dieser Weg führt zu Jesus, zur Freude der Welt. Habakuk, ein Prophet aus dem Alten Testament, vor zwei Wochen haben wir schon kurz was über ihn gehört, der in einer Zeit großer politischer und geistlicher Instabilität gelebt und gewirkt hat und der inmitten einer gewaltigen Krise und inmitten einer gewaltigen Überwältigung Folgendes sagt. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Dennoch, mitten im Chaos, mitten in der Überwältigung erlebt Habakuk Gottes Zusage. In deiner Überwältigung trägt dich meine Freude, wenn du mir vertraust. Zurück zu Josef. Erinnert ihr euch noch an Vers 20? Während er, also Josef, noch darüber nachdachte, erscheint ihm der Engel. Gott wartet nicht, bis du und ich, bis wir uns sortiert haben, sondern Gott kommt mitten in dein Durcheinander, in deine Überwältigung hinein. Psalm 37, Vers 5. Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Josef übergibt Gott seinen Weg und viel mehr noch als seinen Weg. Er übergibt ihm seinen Ruf, seine Ehre, seine Zukunft und er vertraut mit allem, was er hat. Und stellt sich damit in die Spur, in der Gott es richtig macht. Vielleicht nicht immer bequem, aber gut. Vertrauen geht vor Verständnis, Freude folgt der Treue und Josef bekommt keine Landkarte, wo alle Punkte genau eingezeichnet sind, was passieren wird. Aber er bekommt einen nächsten Schritt. Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Er versteht nicht alles, aber er vertraut, gehorcht und geht den ersten Schritt. Und sein Ja zu Gottes Weg öffnet die Tür für Jesu Kommen. Und somit steht er mitten in Gottes Freudeplan, selbst wenn er das noch gar nicht in seinem Moment der Überwältigung sehr spürt oder ahnt. Durch Josefs Gehorsam und Vertrauen wird der Weg frei für die Freude Marias, für die Freude der Hirten und Weisen und für die Menschen, die Jahrhunderte später, also auch wir, diesen Jesus kennenlernen dürfen oder kennengelernt haben. Und somit können wir sagen, hey, Gehorsam, Vertrauen ist niemals nur eine private Angelegenheit. Unser Vertrauen, unser Gehorsam gegenüber Gott wirkt sich auch immer auf andere aus. Paulus, der einen großen Teil des Neuen Testaments geschrieben hat, beschreibt es einmal an die ersten Christen in Thessalonich, in 1. Thessalonicher 1, Verse 6 bis 7. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Mitten in Bedrängnis, also Überforderung, Druck, Überwältigung, Widerstand, nehmen die Menschen dort das Evangelium an und vertrauen Gottes Weisungen und leben danach. Und das Ergebnis ist Freude. Und die Freude bleibt nicht nur bei ihnen, sondern sie wird zum Vorbild für andere, für die Menschen um sie herum. Freude und Frieden im Glauben, im Vertrauen, im Gehorsam, nicht im Kontrollieren, nicht im Zwanghaften, nicht im eigenen Durchziehen, sondern im sich Verlassen auf Gott und seiner Zusage. In deiner Überwältigung trägt dich meine Freude, wenn du mir vertraust. Josef vertraut und Gott trägt. Lass ich gerne nach oben kommen. Was wäre, wenn Gott dir heute nicht mehr Wissen schenken will, sondern Vertrauen? Nicht noch eine Erklärung, nicht noch eine Antwort auf jedes Warum, sondern Vertrauen mitten in deiner Überwältigung. Und an so einem Punkt begegnen wir Josef. Er versteht vielleicht nur bedingt, was Gott gerade tut. Und er hat keine Kontrolle über das, was passiert und vielleicht auch passieren wird. Aber er entscheidet sich, Gott zu vertrauen. Und dieses Vertrauen wird zum Wendepunkt in seinem Leben. Und vielleicht ist es auch unsere Situation heute. Ich weiß nicht, wie viel du über Gott weißt, wie gut du dich in der Bibel auskennst. Vielleicht bist du ganz neu im Glauben. Alles fein. Aber manchmal, wir kennen die Geschichten, wir kennen Verse, wir kennen manche Verse auswendig. Und trotzdem gibt es Momente in unserem Leben, in jedem von unserem Leben, wo wir sagen, mein Leben überwältigt mich gerade. Und das Schöne ist, dann hören wir nicht Gottes Stimme, die sagt, reiß dich jetzt einfach zusammen. Stell dich nicht so an, sondern die Stimme Gottes, die sagt, fürchte dich nicht. Und die sagt, in deiner Überwältigung trägt dich meine Freude, wenn du mir vertraust. Stellt euch vor, wir würden dieser Stimme Raum geben. Im Alltag, in Entscheidungen, in Beziehungen, in unseren Überwältigungen. Nicht perfekt, nicht alles verstehend, aber bereit, kleine Schritte des Vertrauens und des Gehorsams zu gehen. So wie Josef. Wenn wir in schwierigen Zeiten nicht weglaufen, sondern hinlaufen zu Gott, der dir sagt, du musst nicht alleine tragen. Ich bin da. Meine Gegenwart, meine Liebe, meine Freude halten dich auch jetzt in deiner Überwältigung. Dann ist Joy to Your World nicht nur ein Predigtserientitel, nicht nur ein Motto, sondern tatsächlich gelebte Realität in deinem und in meinem Leben. Dann können wir Freude erleben in zerbrochenen Beziehungen. Dann können wir Freude inmitten von Krankheit erleben. Dann können wir Freude erleben trotz Alltagsdruck, trotz Stress, trotz Überforderung. Und vielleicht erlebst du sogar Freude, wenn du mit dir selber irgendwie im Kampf bist. Und lass uns mal einen Moment innehalten, weil jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Wenn das stimmt, wenn Gott mitten in der Überwältigung, in deiner Überwältigung spricht, dich trägt und dir Freude schenken will, dann bleibt eine ehrliche Frage für dich und für mich. Wo erlebst du Überwältigung? Vielleicht ist es bei dir äußerlich. Job, Finanzen, Familie, Gesundheit, vielleicht dein Single-Leben. Du wünschst dir schon seit Jahren einen Partner, eine Partnerin, aber irgendwie überwältigt dich dieser Moment immer wieder mal. Vielleicht innerlich Zweifel, Schuld, Scham, Angst, Überforderung. Vielleicht wirkst du nach außen ruhig, aber innerlich läuft alles bei dir auf Dauerbetrieb, auf Dauerstress. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, hey, ganz ehrlich, Freude fühlt sich für mich so weit weg an. Ich sehne mich danach, aber ich spüre nichts davon. Dann möchte ich dir was ganz Wichtiges sagen. Das heißt nicht, dass du Gott nicht liebst. Das heißt schon gar nicht, dass Gott dich nicht liebt. Das heißt auch nicht, dass du irgendwie falsch glaubst. Gott reagiert nicht mit einem Vorwurf an dich, sondern mit einem Satz, den er durch die ganze Bibel hindurch immer wieder sagt. Fürchte dich nicht. Und mit einer Einladung. In deiner Überwältigung trägt dich meine Freude, wenn du mir vertraust. Vielleicht fragst du dich jetzt, was machen wir jetzt damit? Weil Vertrauen bleibt nie theoretisch. Vertrauen zeigt sich in Schritten. Und mir ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, biblischer Gehorsam, vielleicht hat dich das Wort getriggert, provoziert. Biblischer Gehorsam ist kein Zwang. Es ist gelebtes Vertrauen. Und dort beginnt Freude zu wachsen. Gott ruft dich nicht ins Unklare. Er ruft dich wie Josef, aber vielleicht in den ersten konkreten Schritt. Und ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, aufzustehen. Und wenn ihr wollt, dürft ihr eure Augen schließen. Und ich möchte 4 kurze Punkte möchte ich anreißen. Und vielleicht findest du dich in diesen 4 Punkten wieder. Vielleicht sind es aber auch andere Punkte, die dir Gott heute Morgen aufs Herz legt. Und ich lade dich einfach ein, sei offen für sein Reden, für sein Sprechen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du heute Morgen ganz besonders Gebet brauchst, dann steht unser Gebetsteam hier vorne rechts im Raum und du darfst gerne zum Gebetsteam kommen und für dich und mit dir beten lassen. Kurz die 4 Punkte. Vielleicht heißt Gehorsam und Vertrauen für dich heute Vergebung. Jemanden loslassen, der dich verletzt hat. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil Gott dir vergibt und dich freimachen will. Vielleicht heißt Gehorsam und Vertrauen für dich heute Morgen aufhören, alles allein tragen zu müssen. Alles allein tragen zu wollen. Mit jemandem reden, Hilfe annehmen, zu sagen, ich kann nicht mehr, aber Gott, du kannst. Vielleicht heißt Gehorsam und Vertrauen für dich heute Morgen auch, einen ungesunden Weg zu verlassen. Einen Lebensstil loszulassen, von dem du weißt, dass er dich eher von Gott wegzieht, als zu Gott hinzieht. Und vielleicht heißt Gehorsam und Vertrauen für dich auch, einen neuen Schritt zu gehen. In eine neue Aufgabe, in eine Entscheidung, in etwas, bei dem du schon lange spürst, Gott klopft hier an mein Herz. Weil dort, wo du Gottes Weg über deinen eigenen stellst, wächst eine Freude. Wächst eine Freude, die tiefer ist als deine Umstände. Wächst eine Freude, die tiefer ist als deine Überwältigung. Und wächst eine Freude, die tiefer ist als deine Überforderung. In deiner Überwältigung trägt dich meine Freude, wenn du mir vertraust. Herr, ich möchte Danke sagen für den heutigen Tag. Ich möchte Danke sagen für all das, was du vielleicht jetzt in unserem Herz angestoßen hast, wo du zu uns sprichst, wo du uns vor Augen führst. Und wir danken dir, Herr, dass du netten Gott bist, der das mit einem schlechten Gewissen macht, der das mit Druck macht, sondern dass du ein Gott bist, der zuallererst kommt und sagt, fürchte dich nicht. Und fürchte dich auch nicht vor dem nächsten Schritt, den ich dir zeigen werde. Und dass wir wirklich dann aus ganzem Herzen dir vertrauen dürfen, weil du ein Gott bist, der es gut macht und der es richtig macht, auch wenn sich das manchmal vielleicht im ersten Moment für uns nicht immer so anfühlt. Aber wir dürfen dir von ganzem Herzen vertrauen und uns auf dein Wort und auf deine Weisungen verlassen, Herr. Und ich bitte dich für all die, die jetzt alle Arten und Formen von Überwältigung in sich haben, die ich persönlich in mir habe. Ich danke dir, dass du kommst mit deinem Trost, dass du kommst mit deinem Zuspruch und dass du uns in unseren Überwältigungen, Herr, nicht alleine lässt. sondern bei uns bist und uns zuflüsterst. In deiner Überwältigung trägt dich meine Freude, wenn du mir vertraust.